Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
Folge 119 des Freelancer-Podcast. Bei mir ist heute wieder ein Gast. Ich glaube, ich muss es an dieser Stelle nicht mehr ankündigen. Es war die letzten Wochen so und es wird auch in den nächsten Wochen so sein. Bei mir ist Dominik Raths. Moin, Dominik.
Hallo, Yannick. Freut mich, hier zu sein.
Freut mich, dass du hier bist. Dominik, magst du dich einmal meinen Hörern vorstellen und sagen, was du so machst?
Genau. Ich bin User Interface und Webdesigner. Ich bin so eine Art Schnittstelle, wenn der Kunde sozusagen ein Design möchte. Ich kann aber auch die Umsetzung, sagen wir mal, für eine Website jetzt machen. Wenn es um eine App geht, dann bin ich eher nicht der Ansprechpartner, aber alles, was Webdesign betrifft, da seid ihr dann bei mir richtig, ja.
Genau. Also ein Hybrid quasi, so ein neumodischer, also neumodischer ist das falsche Wort, aber jemand, der jetzt inzwischen, es verschwimmt ja so ein bisschen die Grenzen, ne, zwischen den Jobs und ich kenne es von mir auch selber, du bist so ein bisschen so dieser Hybrid, wie er jetzt immer mehr kommt.
Genau, also ich will es auch nicht eierlegende Wollmilchsau nennen, weil das hat immer so einen komischen Touch, aber im Prinzip, ich habe Kundenanfragen, da versuche ich dann immer möglichst genau darauf einzugehen und das versuchen abzudecken. Aber wenn ich dann merke, irgendwie, das ist gar nicht mein Fachgebiet, dann gebe ich das auch ab, beziehungsweise sage einfach, das kann ich nicht bedienen. Aber grundsätzlich, wenn es um Design geht, Konzeption und wie gesagt Umsetzung für, sagen wir jetzt mal, WordPress oder Webflow, neuerdings, da bin ich dann, da bin ich dann ganz gut aufgestellt, sage ich mal.
Das ist auch so. Und spezialisiert dabei dann irgendwie auf Anwendung, also Apps, Websites oder so, oder was ist so dein klassisches Projekt oder
Kunde? Ich würde sagen, ganz klassisch, wenn jetzt ein Kunde eine einfache Website haben will, die jetzt im Funktionsumfang nicht großartig irgendwie besonders ist, dann kriege ich das auf jeden Fall gebacken. Wenn ich dann Unterstützung brauche, dann hole ich mir die halt auch im Netzwerk oder ich sage von Anfang an, das kann ich nicht bedienen, wie gesagt. Das ist eigentlich... Das funktioniert so ganz gut, genau. Und sonst, ja, ich bin 34 jetzt, wohne in Berlin, bin jetzt quasi seit, was haben wir jetzt, Juni, mehr als ein halbes Jahr, im Oktober habe ich mich komplett selbstständig gemacht, war davor in Agentur, sowohl Festanstellung als auch Halbzeit angestellt, 4 Jahre insgesamt. Und davor habe ich so eine Art Startup mit einem ehemaligen Kollegen von PayPal gegründet. Da habe ich davor gearbeitet. Und da habe ich ein Jahr dran gearbeitet mit dem Kollegen. Das war auch gut, das hat funktioniert. Wir haben aber leider keine Investoren gefunden. Habt ihr gemacht? Achso, wir haben so eine Art Geschenkgutscheinsystem aufgebaut. Und zwar haben wir nicht die Geschenkgutscheine selbst irgendwie verkauft, sondern wir haben jetzt Friseursalon XY das System zur Verfügung gestellt, damit sie über ihre Website Geschenkgutscheine für den Laden verkaufen können.
Also Geschenkgutscheine as a Service quasi.
Ja, ganz genau. Und da haben wir ein Jahr lang dran umgebaut, es hat funktioniert. Investorenmäßig ging dann aber nicht so viel, da haben wir zwar Sachen versucht, aber da war schon dann irgendwann relativ klar, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir unsere Investitionen bzw. unsere Gelder zusammenhalten und dann haben wir halt gesagt, wir pausieren das und sind erstmal wieder getrennte Wege gegangen. Das war auch alles gut. Also wir sind cool auseinandergegangen und das Produkt gibt es jetzt in anderer Form tatsächlich. Der Kollege, mit dem ich das gemacht habe, der hat dann noch so 1-2 Jahre später weitergemacht und hat das an einen israelischen Investor, glaube ich, verkauft und die haben das dann weiterhin zusammen aufgebaut.
Okay.
Jetzt hole ich es soweit aus. Auf jeden Fall ist aus diesem ganzen Produkt, das ist jetzt quasi Helfen Berlin geworden. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Ist auf jeden Fall jetzt in der Corona-Zeit relativ groß geworden hier in Berlin, aber auch in anderen Städten. Genau, und da wird eben dieses System eingesetzt, weil da kannst du quasi über die Website für Läden, die du unterstützen möchtest,
dass du Gutscheine kaufst und dann, verstehe, genau. Also das habe ich, glaube ich, doch mitbekommen. Ja, genau. Also ich wusste jetzt nicht den Namen, aber ich habe diese Aktion mitbekommen,
Naja, und das war, wie gesagt, damals, das Jahr, wo ich dran gearbeitet habe, interessant. Ansonsten, ja, das war jetzt schon eine sehr lange Vorstellung. Ansonsten bin ich
Ja,
einfach.
wir sind schon ein bisschen in deiner Story eigentlich, wie du selbstständig geworden bist, fast, ne? Es ist fließend übergegangen.
Es ist absolut fließend übergegangen, beziehungsweise ich habe ja nach diesem Startup-Ding erstmal wieder einen Agenturjob angenommen, 4 Jahre. Und nach 2 Jahren habe ich, wie gesagt, auf Halbzeit reduziert und jetzt im Oktober habe ich mich dann dazu entschlossen, komplett selbstständig zu werden. Genau.
Diese Startup-Sache war schon Vollzeit oder das war auch irgendwie nebenbei?
Nee, das war schon Vollzeit, genau. Da war ich gerade bei PayPal raus sozusagen und der Kollege hatte mich dann angeschrieben, ob ich Lust hätte, mal vorbeizukommen auf einen Kaffee. Dann haben wir uns getroffen und er hat mir alles erzählt. Ja, und dann haben wir das quasi, weil ich dann zu dem Zeitpunkt auch nicht besser wusste, was ich machen soll, habe ich das dann natürlich auch mitgemacht. Und das war auch so eine sehr, sehr, sehr spannende, aber auch sehr anstrengende Zeit.
Ich meine, PayPal ist ja jetzt auch nicht die schlechteste Referenz so als Arbeitgeber. Wie bist du daran gekommen?
Auch gar nicht so den geraden Weg. Also ich hatte, muss ich jetzt noch weiter zurückgehen, ich habe ursprünglich
Ja,
mal,
mach ruhig.
Tontechnik studiert an der SAE. Die gibt es ja hier in Köln, in Berlin und in anderen Städten.
Ja, kenne ich.
Und ja, ich habe da meinen Bachelor auch gemacht. Also ich habe das Studium irgendwie durchgezogen, soweit es ging. Und habe aber während des Studiums schon immer gemerkt, so, ja, Jobaussichten sind jetzt eher so prekär. Also da gibt es, wenn überhaupt nur irgendwo eine feste Stelle, wenn jemand stirbt, muss man so drastisch
Oh, okay.
sagen, aber natürlich
Ja.
überspitzt. Aber genau, so kann man sich ungefähr vorstellen. Und ich weiß auch aus dem Studiengang, den ich hatte, da waren irgendwie 60 Leute über den Daumen gepeilt. Ich kenne eins, zwei, die haben tatsächlich Fuß gefasst in dieser Branche. Also die sitzen im Studio und nehmen Künstler auf und sind Produzenten mittlerweile. Genau, dann habe ich diesen Weg eben nicht weiter verfolgt. Ich bin leidenschaftlicher Hobbymusiker immer noch. Also das Thema ist mir nach wie vor präsent, aber ich verdiene damit kein Geld im Moment. Genau, und dann habe ich halt während des Studiums auch schon immer als Designer irgendwie gearbeitet für Kunden in Köln, aber auch in Berlin dann später. Daraus ist dann irgendwie ja so ein Weg entstanden, den ich nie gesehen habe, aber der sich dann eben so geebbt hat vor meinen Füßen. Dann hatte ich tatsächlich auf Facebook hatte ich eine Anzeige damals für ein Praktikum bei PayPal gesehen. Und
Ja.
klingt jetzt ein bisschen blöd, aber das Geld hat mich da angesprochen. Die haben nämlich
Haben die so
Praktikanten
gut
irgendwie, die
bezahlt?
haben Praktikanten 1.000 € bezahlt. So. Und
Okay.
für mich war das damals noch so kurz vor dem Studium irgendwie, ja, machst du jetzt einfach mal. Bewirbst dich da und habe
Ja.
ich mich vorgestellt und 3 Tage später kam dann die Nachricht, könntest du bei uns anfangen? Und dann habe ich das gemacht, 6 Monate. War dann im deutschen Marketing-Team bei PayPal, in Dreilinden sitzen die. Und ja, das habe ich nach 6 Monaten dann, ja, also eigentlich wäre es dann vorbei gewesen, dann haben die mir eine Verlängerung angeboten, die habe ich dann dankend abgelehnt. Eine Woche
Okay.
später war dann die Anfrage für eine feste Stelle drin. Also dann haben sie gesagt, ja, wir würden dich gerne fest einstellen. Dann habe ich
Na,
das,
nicht schlecht.
dann habe ich das quasi gemacht, weil ich dann zu dem Zeitpunkt auch immer noch nicht so richtig wusste, wo es angeht. Ja, und dann saß ich auf jeden Fall quasi 3 Jahre bei PayPal. Zuerst im deutschen Team, dann durch 2 Reorganisationen, erst im europäischen und dann nochmal im globalen Design-Team. Wir haben da unter anderem sowas gemacht wie die PayPal-Website, also die wurde komplett gelauncht in dem Zeitraum. Diverse Subthemen, die dann
Da bist du
aufgeploppt
dann
sind.
mit beteiligt an so einem Relaunch oder ist das dann eher so auf den deutschen Markt beschränkt?
Also das Design, das war eher amerikanisch, ne? Die hatten da so ein Center of Excellence, haben sie es damals genannt. Aber das musste natürlich auf die ganzen Länder, also weltweit adaptiert werden und für jeden Markt speziell angepasst werden. Und gerade die Marketingmaßnahmen, die dann ja, für das jeweilige Land angefertigt werden mussten, da waren wir dann sozusagen maßgebend für.
Nicht
Ja,
schlecht.
das war auch wirklich, also PayPal ist ein super Arbeitgeber, möchte ich gar nicht irgendwie was Schlechtes sagen. Eine gute Zeit auch. Einziges Manko ist tatsächlich der Anfahrtsweg. Also von hier, ich brauchte immer 1,5 Stunden für eine Strecke. Und
Okay.
ich wollte auch nicht aus Berlin rausziehen. Deswegen, naja, ich möchte da auch gar nicht so viel drüber sprechen. Das ist war wie gesagt eine gute Zeit und für den ersten Job für mich wirklich schon irgendwie eine ganz gute Referenz. Und ja, im Folgenden habe ich dann, also nach der dritten Reorganisation, gab es dann eine große Entlassungswelle bei PayPal. Das ist quasi das gesamte, nicht das gesamte, aber so die Hälfte des deutschen Marketingteams musste dann gehen. Das
Okay.
heißt, dann war ich da raus und musste dann halt mal gucken. Und dann kam, wie gesagt, der Arbeitskollege auch von PayPal, ehemaliger Arbeitskollege, mit dieser Startup-Idee. Und dann wuchs das dann zusammen. Also wenn ich jetzt so rekapitulieren müsste, dann das ist so der Weg bislang gewesen. Genau. Ja.
Okay, das heißt, du hattest durch deine Startup-Sache schon ein bisschen Erfahrung mit dem Thema Selbstständigkeit oder wie lange lief das? Kann man das schon sagen, dass du dadurch wusstest, wie so ein bisschen die Sache läuft, oder war das eher zu kurz dafür?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe definitiv bei dem, was ich jetzt mache, nur gewisse Schnittstellen gehabt zu dem, was ich da gemacht habe. Aber ich glaube, so diese ganze Selbstorganisation, die hat schon sehr dazu beigetragen. Also wie geht man damit um? Ich gehe jetzt hier jeden Morgen irgendwie, wir hatten so ein kleines Office in Neukölln, jetzt jeden Morgen dahin. Ich weiß aber nicht am Ende des Tages, was quasi, was ich erschaffen kann oder wo die Reise hingehen soll. Also das Ziel war einigermaßen klar, was wir erreichen wollen, aber es ist natürlich dahin, der Weg dahin ist so voll mit Steinen und du weißt nicht, du hast irgendwie 100 Sachen auf dem Tisch liegen, die du eigentlich machen müsstest, musst dich irgendwie auf eine Sache konzentrieren und dabei auch noch gut sein, ne? Also du willst ja nicht irgendwie, Entschuldigung, du willst ja nicht irgendwie was Fehlerhaftes herstellen oder so. Aber das ist alles so, wenn du das
Klar.
zum ersten Mal machst, dann weißt du sowieso nicht, was richtig und was falsch ist. Deswegen kann ich auch nur jedem raten, der sich selbstständig macht, beziehungsweise versucht, so ein Startup zu gründen, nicht verrückt machen lassen, einfach ausprobieren. Viele Sachen ausprobieren, wenn es nicht klappt, liegen lassen oder an einer anderen Stelle weitermachen. Aber sich auf gar keinen Fall verrückt machen lassen. Das bringt gar nichts.
Ja. Der erste Wurf muss auch nicht immer der passende dann sein. Es muss nicht am Ende das sein, was dir zu Ruhm und Reichtum verhilft. Keine Ahnung, also was auch immer man anstrebt. Aber
Eben.
es kann auch einfach mehrere Anläufe brauchen oder tut's ja. Wenn man sich mal die also erfolgreiche Gründer anguckt und die mal fragt, dann gab es da auf dem Weg nicht nur ein Projekt oder nicht nur ein Startup.
Absolut. Ich glaube, es gibt tatsächlich kaum einen Gründer, der irgendwie mit dem ersten Produkt schon Erfolg hatte. Zumindest so, dass er damit irgendwann Geld verdient hat. Es gibt viele Fehlschläge auf dem Weg und die muss man hinnehmen und muss daran wachsen. Das ist zumindest meine Erfahrung.
Absolut.
Und jetzt, wo ich, also da war ich ja selbstständig, dann habe ich, wie gesagt, eine feste Stelle gehabt und jetzt bin ich wieder selbstständig und ich gehe jetzt mit einer ganz anderen, ja, wie sagt man, einer ganz anderen Stimmung in dieses in Selbstständigkeit rein. Ich bin viel selbstsicherer geworden. Ich muss mich nicht mehr erklären, jedes Mal, wenn ich irgendwie einen neuen Kundenauftrag habe oder ein Kunde ist mal irgendwie, hat komische Fragen, die man in erster Linie nicht beantworten möchte, will, kann. Aber sowas lernt man halt jetzt, beziehungsweise kann das viel besser in den Arbeitsalltag integrieren. Das habe ich auf jeden Fall gelernt,
Was war der Impuls für dich, dass du gesagt
ja.
hast, jetzt du warst wieder angestellt, hast dann jetzt bist jetzt wieder selbstständig, aber diesmal als Freelancer. War das von vornherein der Plan, dass du dich wieder selbstständig machst? Also das war sowieso nicht angelegt, dass du langfristig als Angestellter arbeitest? Oder wie kam es dazu?
Also nach den 2 Jahren in der Agentur habe ich dann auch ja gemerkt, so jetzt hier 5 Tage die Woche in der Agentur sitzen, das ist
Klassiker.
einfach, es wird einfach irgendwann, es ist nicht mehr so, dass man jeden Tag mit einer frischen, freudigen Stimmung dahin geht. Das fand ich dann irgendwie schade, auch meinen Kollegen gegenüber und auch verantwortungsmäßig meinen Chefs gegenüber. Und dann habe ich halt, das war eine große Diskussion natürlich, aber ich habe halt gefragt, ob es geht, zu reduzieren. Und weil die damals ein großes Interesse hatten, mich zu halten, haben die mir halt dann das Angebot gemacht, dass ich auch 3 Tage die Woche arbeiten könnte. Das war für mich natürlich ein Initialschuss, nebenher auch schon Sachen zu machen. Also das war so ein bisschen die Bedingung. Ich reduziere jetzt hier auf 3 Tage und kann aber nebenher auch schon selbstständig Sachen machen. Also irgendwie war
Ja,
die
perfekt.
Motivation, selbstständig zu sein, schon immer da. Also ich glaube, das war, ich weiß nicht, ob es mir in die Wiege gelegt wurde, aber mein Vater war zum Beispiel auch selbstständig. Vielleicht kommt das auch daher.
Ja, das stimmt. Das ist schon ein ziemlicher Einfluss dann auch, ne?
Und Der schlussendliche, der schlussendliche Grund, warum ich mich dann wirklich selbstständig gemacht habe, ist total banal. In dem Coworking Office, wo ich jetzt gerade bin, hier in Berlin, Garden Olsen, in der Sonntagsstraße, da saß jemand, der auch ab und zu mal für die Agentur gearbeitet hat. Und ich habe mit dem über
Okay.
Facebook Kontakt gehabt und habe ihn aus Lust und Laune irgendwann mal geschrieben: Hier, wie sieht's aus? Bei euch Platz frei? Dann hat er eine Stunde später zurückgeschrieben: Ja, heute ist einer frei geworden. Gerade eben sozusagen. Und dann war für mich so, das war für mich so ein Wink mit dem Zaunpfahl. Dann habe ich gesagt: Okay,
Das berühmte Zeichen.
das ist ein Zeichen. Jetzt nach 4 Jahren, ich muss jetzt nochmal was komplett Neues machen. Es gab dann noch so zwei, drei andere Sachen. Mein Partner zum Beispiel, der ist zu dem Zeitpunkt von der Selbstständigkeit in eine feste Stelle gewechselt. Das heißt, für mich war das so, auch mit dem Zusammenleben, also wir haben eine gemeinsame Wohnung, war das so ein perfekter Zeitpunkt jetzt. Ich mache mich jetzt selbstständig, er ist in der festen Stelle, wir wechseln quasi so die Seiten an der Stelle. Ja.
Okay.
Und was soll ich sagen? Ich habe, seitdem ich jetzt selbstständig bin, Ende Oktober, ich habe es keinen Tag bereut. Die ersten 2 Wochen, die erste Woche war wirklich so, wow, okay, krass, ich bin jetzt selbstständig, ich habe jetzt hier meinen Coworking Office Space. Ich muss jetzt komplett für mich selbst Sachen arrangieren, ich muss Projekte organisieren, ich muss, ja, also im Prinzip bin ich mein eigener Herr. Die zweite Woche war dann wirklich so der erste Moment, wo ich sagte, oh Scheiße, was hast du gemacht? Du hast die Sicherheit deiner festen Stelle aufgegeben. Punkt. Das war eigentlich alles. Das war vielleicht so ein halber Tag, wo ich wirklich so ein richtiges, so ein Loch gefallen bin. Und mein Partner konnte mich dann zum Glück unterstützen und dann war auch alles wieder gut. Und das war für mich so ein Aha, ich bin da durch und jetzt geht's los. Und ich habe wirklich seit Oktober eigentlich nonstop zu tun. Ich habe Kunden irgendwie, die kommen von allen Seiten. Ich muss manchmal Sachen abgeben. Ich kann mir teilweise mittlerweile schon Sachen aussuchen, wo, für wen und was ich eigentlich machen möchte. Also, wie gesagt, ich kann es eigentlich nur empfehlen, wenn man selber motiviert ist, das mal zu versuchen und sich einigermaßen sicher ist, dass das, was er macht, dass man das gut macht irgendwie und dann läuft das auch. Ich meine, da sprichst du ja wahrscheinlich, spreche ich ja wahrscheinlich mit dem Richtigen. Du kennst das ja wahrscheinlich.
Ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, so lass es bleiben, Leute. Es ist keine gute Idee, sondern nein, nein, also ich gebe dir da schon recht. Die interessant wäre nochmal zu wissen, du warst nebenberuflich selbstständig, hattest dann diese 3 Tage, die du in der Agentur saßt. Wie lange war das so, bis du Vollzeit gegangen bist?
Also die Halbtagsstelle war no, dann noch mal 1,5 Jahre ungefähr.
Ah, so lange doch, okay.
Genau. Ja, das war
Das heißt, in der Zeit hattest du auch Möglichkeit, dir einen Kundenstamm aufzubauen, oder?
einerseits das, wobei es, ich glaube, es waren vielleicht maximal 3, 4 Kunden, die dann immer mal wieder kamen. Ein Kunde, der kam öfters. Und das hat mich dann auch über die Zeit getragen und mit Sicherheit jetzt auch dazu beigetragen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt nur mit diesen Kunden weiterarbeite, dann kann ich mein Leben trotzdem irgendwie gestalten und kann meine Miete zahlen. Letzten Endes geht es ja wirklich viel ums Finanzielle dann, ne? Also man muss einfach gucken, wie viel kann man jetzt sich noch zurücklegen oder zur Seite legen, meine ich. Muss man das im
Ja.
Moment oder hält man das vielleicht auch mal 3, 4 Jahre aus, einfach so zu arbeiten, dass man gerade seine Umkosten irgendwie bezahlen kann. Aber wenn man schon so einen Anspruch hat, ich finde, dann ist es viel erlösender oder viel cooler, wenn es dann noch besser läuft, als man eigentlich gedacht hat. Also das ist so ein bisschen so, wie soll ich sagen, so ein kleines Understatement, ne? Also du gehst in eine Sache rein, erstmal mit wenig Erwartungen. Und wenn die Erwartungen erfüllt werden und noch um Vielfaches besser sind, dann fühlt sich das einfach also auch viel besser an. Ich habe auch keinen Businessplan oder so gemacht, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt irgendwie in 2 Jahren so und so viel Geld verdienen. Das,
Ja.
im Moment kann ich einfach nur sagen, es fühlt sich gut an und es wächst auch weiterhin. Genau.
Du sagst, du hast jetzt nach etwas über einem halben Jahr schon die Position, in der du dir sogar schon Kunden aussuchen kannst, also wo einfach die Anfragen das zulassen. Erzähl mal so ein bisschen, wie du der Meinung bist, dass es dazu kam. Oder hast du aktiv Kundenakquise betrieben? Warst du einfach gut vernetzt?
Also eigentlich kann ich es einfach beantworten, die ganzen Kunden, die ich habe, die kamen über Weiterempfehlungen Freunde.
Mhm.
Und jetzt in letzter Zeit, seit Februar, hat sich eine Anfrage, die habe ich über Facebook gefunden. Und
Facebook wieder
da war
hier.
am Anfang auch gar nicht klar, worum es so richtig geht oder in welchem Umfang sich das handelt. Und daraus ist jetzt aber auch ein halbjähriges, beziehungsweise vielleicht sogar ganzjähriges, weiß man noch nicht genau, Projekt entstanden, wo ich dann einerseits ein User Interface Design gemacht habe für eine Anwendung, für ein Immobilienportal. Und das ist soweit abgeschlossen, aber der Kunde möchte natürlich weitere Module ausbauen oder Features erweitern. Und da kommt er dann natürlich auch immer wieder gern zu mir zurück, weil er weiß, dass ich das bisher aufgebaut habe, mich damit auskenne und so weiter. Also selbst kleine Sachen, die irgendwie klein aussehen, können auch größer werden. So, das ist bisher meine Erfahrung. Deswegen verschließe ich mich eigentlich nicht, wenn es darum geht, irgendwie neue Sachen auszuprobieren oder mit Leuten zu quatschen, um erstmal rauszufinden, worum es geht und was daraus entsteht oder wächst, das sieht man halt am Anfang gar nicht so richtig.
Das heißt, du hast bisher noch keine aktiven Anstrengungen betrieben, um Kunden zu gewinnen, sondern du hattest die Position, dass die Leute dich entweder empfohlen haben oder dich noch kannten und dich auf dem Schirm hatten.
Genau, in überwiegender Weise war das so, ja.
Nicht schlecht.
Ja, also ich versuche natürlich auch irgendwie mich für so eine Zeit vorzubereiten, wo jetzt mal irgendwie monatelang nichts kommt oder so, weil die wird es ja definitiv auch mal geben. Aber
Ja, klar.
selbst dann weiß ich nicht, es gibt verschiedenste Kanäle, die man bedienen kann und sei es, du fragst in deinem Umfeld, ob gerade jemand Interesse an deinen Dienstleistungen hat. Oder du nutzt einfach die Zeit, um dich selbst weiterzubilden oder, keine Ahnung, du hängst auch einfach mal 4 Wochen auf Thailand, wenn das irgendwie geht. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber
Digitaler
ja,
Nomaden-Lifestyle.
genau.
Ja.
Ich meine, du hast ja.
Ich glaube, aktuell ist das gar nicht so geil, darum zu hängen. Da wirst du als
Richtig.
Tourist nicht gut behandelt, glaube ich, gerade.
Ich war selbst noch nie in Thailand, aber du meinst wegen Covid, wegen Corona jetzt.
Ja, da bist du so ein bisschen als Tourist, glaube ich, aktuell zweite Klasse Person,
Ja, okay.
weil die habe ich zumindest gelesen, dass es da teilweise ziemlich unangenehm ist. Als Mensch, der da nicht lebt, also weil der Virus natürlich, das Virus natürlich irgendwie von außen rein kam und die versuchen, schirm dich da komplett von den Einheimischen ab und so. Also ist nicht ganz
Nee.
so ganz angenehm, wie es sonst, glaube ich,
Es
ist.
hört sich an, als hättest du gerade in deinem Podcast jemanden gehabt, der das erfahren hat. Oder kennst du jemanden aus deinem Umfeld?
Nee, ich habe es tatsächlich nur gelesen,
Okay.
aber ich glaube, ich glaube, ich habe es irgendwo von jemand, der selbst als digitaler Nomade unterwegs ist und da gerade ist und der hat so ein Reisetagebuch oder
Ah
so.
ja, okay.
Ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe. Man schnappt sowas ja immer dann irgendwie in seinem Feed auf, liest kurz rein und vergisst, wo es gestanden hat.
Ich hab da auch oft drüber nachgedacht, ob ich das überhaupt schön fände, beim Laptop irgendwie in Thailand, sei es jetzt mal gesagt, irgendwie rumzureisen, ob ich es wirklich genießen könnte. Weil letzten Endes hast du ja doch immer wieder Arbeit um die Ohren. Also du musst ja auch deine Kunden anfangen, bedienen können. Ich weiß es nicht. Also es funktioniert ja scheinbar, machen ja viele. Ich kann es mir persönlich noch nicht so richtig vorstellen. Dann reise ich lieber ohne Arbeit im Hinterkopf. Ich glaube, das würde mir besser
Ist typbedingt, glaube ich, ne? Also ich finde es auch cooler, wenn man, glaube ich, wenn ich im Urlaub bin, dass ich dann weiß, jetzt habe ich Urlaub und jetzt habe ich auch
gehen.
diese Location, wo ich da bin und jetzt kann ich mich wirklich darauf konzentrieren und muss mich nicht mit meinem Kopf die ganze Zeit noch irgendwo anders befinden.
Genau.
Aber ich wüsste natürlich jetzt auch nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert, also ist vielleicht auch trotzdem geil, wenn man die ganze Zeit so eine, den Strand um die Ecke hat und da arbeiten kann, aber Produktivität und so ist halt typbedingt, muss man ausprobieren, ne?
Ja, ich kann es mir schwierig vorstellen. Also ich fahre lieber wirklich richtig in Urlaub dann und sehe irgendwie Sachen
Ja.
und gucke mir Sachen an, ohne zu
Kann sich auch
wissen,
drauf einlassen
ich
dann
muss
nochmal
in
kurz,
2 Stunden wieder irgendeinen Call führen oder so.
ne?
Aber wie gesagt, das kann ja jeder selber ausprobieren und vielleicht mache ich das irgendwann mal. Mal gucken.
Du hast ja die Freiheit, als Freelancer das zu
Ja,
tun, ne?
ich fand,
Deine Kunden sind alle remote wahrscheinlich.
da hatte ich im Vorgespräch auch schon gesagt, dass diese Idee von dem, habe ich den Namen wieder vergessen, der mit dem Mobil unterwegs war, André?
André, genau.
Genau, fand ich ja auch sehr spannend, einfach im Wohnmobil durch Deutschland oder Europa zu reisen, keinen festen Wohnsitz zu haben. Wenn man das im Kopf zusammenbekommt, dass es das auch geht, ne? Warum nicht? Man braucht jetzt wahrscheinlich keine Wohnung, wo man immer sich zurückziehen kann, wenn man auch einfach sein Mobil dabei hat und das irgendwie als Wohnung betrachtet. Finde ich auch sehr spannend.
Ja.
Ja.
Also ich wüsste nicht, ob ich da Bock drauf hätte, die ganze Zeit im Wohnmobil zu leben, aber diese Freiheit, die du dadurch gewinnst, ist natürlich schon immens, ne? Also, dass du
Genau.
dich nicht mit irgendwelchen ja, festen, also mit so einem festen Wohnsitz rumschlagen musst, sondern eigentlich jederzeit überall hinfahren kannst und auch so lange bleiben kannst, wie du willst, ist natürlich schon
Ja.
beeindruckend. Also habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht danach und so gedacht, ja, also bestimmt für eine gewisse Zeit ist das mal ganz cool.
Ja,
Ich würde es mir nur nicht dauerhaft
dauerhaft
festlegen.
finde ich, ist auch keine Lösung. Irgendwie ist der Mensch dann doch so ein, ja, so ein Tier, was irgendwie ein Dach über dem Kopf
Gewohnheitstier, ne?
braucht und irgendwie was nicht bewegt, eine Wohnung, die sich nicht bewegt. Würde
Ja,
ich mir vorstellen.
absolut.
Und was wollte ich denn sagen? Ja, genau, also ich finde es auch deswegen, glaube ich, auch schwierig, weil du musst ja mit dem Wohnmobil dir immer Stellplätze suchen, ne? Du kannst ja nicht einfach überall stehen, zumindest in Deutschland, glaube ich, ne?
Ich glaube, das ist nur in Deutschland so anstrengend. Also
Ja.
kommt natürlich aufs Land drauf an, aber in einigen Ländern ist es, glaube ich, super entspannt. Also kannst dich überall hinstellen fast.
Ah ja, okay.
Aber bin da auch kein Experte. Ich meine, das mal so aufgeschnappt zu haben.
Ja, okay. Na, mal schauen.
Ja. Es steht ja alles offen. Also es ist ja das Schöne, so wenn man in 2 Jahren sagt, es ist alles nervig, Deutschland geht mir auf den Sack. Ne, da gibt es ja auch Leute. Mich nervt das alles, dann kann man, wenn es die äußeren Umstände, also mal abgesehen vom Job, es gibt ja auch noch andere private Umstände, die das vielleicht verhindern können. Aber wenn es diese Umstände zulassen, dann kann man es einfach machen.
Hast du denn da Ambitionen, auch mal im Ausland zu arbeiten, oder wäre das gar nichts für dich?
Doch, also ich könnte mir schon vorstellen, so ich finde zum Beispiel Lissabon ist ein cooler Ort für
Toll,
die, also
ja.
die machen ja so Tech-Szene-mäßig ordentlich, haben in den letzten Jahren ordentlich aufgerüstet, kann man so sagen, ja. Die haben da diesen Web-Summit, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, doch, kenne ich.
Da war ich vor ein paar Jahren mal und
Cool.
die ganze Stadt hängt sich echt richtig rein für diese Veranstaltung. Kann man sich gar nicht vorstellen. Also, das ist in jeder kleinen Bar, die du da irgendwie besuchen kannst, hängen dann irgendwelche Flaggen von dem Web Summit oder so. Oder die machen dann mit bei diesem, also abends, wenn die, das ist halt eine Konferenz und abends ist dann diese, es nennt sich Night Summit und du kannst halt in die umliegenden Bars gehen und so. Und die haben da alle Discounts für Web Summit-Teilnehmer und sowas. Ist
Klingt sehr
ganz,
gut, ja.
ganz cool.
Das geht über
Ja, also
Wochenende,
Lissabon
oder?
ist schön
Wie
einfach auch.
lange geht das?
Das geht von Montag bis Donnerstag,
Ach
glaube
so,
ich.
okay.
Und ich war dann halt eine Woche in Lissabon.
Ja, Lissabon ist super, war ich auch zweimal. Sehr, sehr schöne Stadt. Habe ich immer wieder genossen.
Also das könnte ich mir für eine Weile mal vorstellen. Aber sonst, ich glaube, so langfristig irgendwie auswandern oder so, das glaube ich nicht.
Ja, hättest du mich vor 10 Jahren gefragt, wäre ich vielleicht noch anders drauf gewesen. Mittlerweile schätze ich, oder habe ich schätzen gelernt, viele Sachen hier.
Ja.
Strukturell, klar, so das Startup-Wesen ist wahrscheinlich immer noch, da geht wahrscheinlich noch mehr, also rein von der
Ja,
Bürokratie
du
her.
lebst in Berlin, ne? Ich meine,
Ja, klar.
das
Ich
ist.
meine jetzt nicht die Angebote, beziehungsweise wie viele Startups es schon gibt, sondern dass den Leuten immer noch so viele Hürden hier in den Weg gelegt werden,
Ach so, meinst du
die es in
das,
anderen
ja.
Ländern vielleicht nicht gibt. Also wenn man sich jetzt selbstständig machen will mit einer bestimmten Idee, es gibt natürlich viele Optionen, auch Fördermittel, die man da beantragen kann, aber ich glaube, andere Länder können da schon noch als Vorbild dienen, wie man sowas auch handeln könnte. So rein
Ja.
als Innovationstreiber sozusagen.
Da hinkt Deutschland noch ein bisschen hinterher, ne? Das ist auch so ein bisschen, was wir versuchen mit der Serie, die wir da jetzt gerade machen, Go Freelance nennt sich die, zeigen wollen, wo einfach mal aufgezeigt werden soll, was eigentlich so notwendig ist, bis man selbstständig ist und was da so für Hürden vielleicht auch noch auf dem Weg warten, womit man alles umgehen muss. Und das sind ja auch für Leute, die sich noch nie selbstständig gemacht haben vorher. Durchaus große Fragezeichen, wo sie sich fragen, okay, was muss ich da eigentlich alles machen?
Ja, absolut. Da können wir auch gerne tiefer gehen, drüber sprechen. Also ich finde grundsätzlich jetzt in meiner Situation, ich habe mich selbstständig gemacht, musste gar nicht so viel machen, ne? Also ich habe jetzt, klar, ich musste meine Krankenkassengeschichte organisieren, ich musste gucken, dass ich steuerlich alles auf die Reihe bekomme. Aber so als Solo-Selbstständiger ist es, glaube ich, noch erträglich. Es sei denn, du machst jetzt irgendwie fünfstellige, achtstellige Millionenbeträge im Jahr, dann wird es vielleicht komplizierter, aber auch da hast du dann natürlich die Möglichkeit, mal angenommen, das gibt es, einfach das über einen Steuerberater machen zu lassen. Dann kannst du den wahrscheinlich sowieso
Klar, mit
bezahlen.
steigendem Umsatz kommen die Probleme dann, muss man sagen, ne? Also, wenn je mehr du dann irgendwann verdienst, umso schwieriger kann es werden. Dann musst du halt Einkommensteuervorauszahlung und dann hast du vielleicht mal weniger Umsatz in einem Monat und so. Und dann ist es natürlich für Solos schon, ja,
Absolut, ja.
so eine Sache.
Und da ist meines Erachtens ein guter Steuerberater wirklich Gold wert. Also der dir auch sagen kann, was es für Möglichkeiten gibt, dass du dich irgendwie auf der sicheren Seite fühlst, ohne dass du das Gefühl hast, der Apparat des Steuersystems ja, will irgendwie dein Geschäft wieder kaputt machen oder so. Also da habe ich jetzt auch, muss ich sagen, mit einem ganz guten Steuerberater hier in Berlin das Gefühl, das kann auch so weitergehen. Also, Steuern muss man sowieso zahlen.
Absolut.
Ist klar, und das ist halt das Übel, was man hat, aber mein Gott, das kriegt man dann irgendwie auch hin.
Ja, ich meine, ab einer gewissen Größe auf jeden Fall, ne? Also, wenn du merkst, dass dir die Sache über den Kopf wächst, es gibt ja auch Leute, die das alles sehr autodidakt dann hinnehmen und sich quasi selbst mit vielen beschäftigen und selbst viel machen, aber ich würde halt immer sagen, ab einer gewissen
Ja.
Komplexität ist es schon sinnvoll, dass man jemanden hat, den man fragen kann und im Notfall dann auch vielleicht Sachen übernehmen lässt, wenn man einfach selbst keinen Bock hat, sich darum zu kümmern, ne? Manchmal ist es ja auch sinnvoller.
Ja, Bock oder auch gar nicht weiß, was für Stellschrauben es noch gibt. Ne? Also wenn man die
Ja,
alle kennt und
Optimierungs.
muss halt die Steuererklärung selbst zu machen, dann kann man das ja auch machen. Ich habe mittlerweile für mich
Die
entdeckt,
Muße dafür.
genau. Ich habe für mich halt einfach entdeckt, das ist was, was ich gar nicht mag. Ich beschäftige mich auch nicht gern damit. Deswegen gebe ich es lieber ab dann. Ja.
Ja, ist auch völlig legitim. Also, da muss man halt seinen Weg finden und auch sich überlegen, okay, wie lässt es meine aktuelle Situation gerade zu?
Genau,
Habe
klar.
ich genug Geld, um jeden Monat den Steuerberater zu bezahlen? Oder muss ich dann, also es ist im Zweifel in der Selbstständigkeit immer eine Entscheidung, kann ich mir das leisten? Oder muss ich meine Zeit investieren, weil ich es mir monetär quasi nicht leisten kann? Und wenn ich genug mir monetär leisten kann, dann kann ich halt sehen, dass ich zeitlich optimiere, weil meine Zeit vielleicht wertvoller ist als die Arbeit, die ich da in dem Moment ausführe, ne?
Absolut. Das ist dann ja ein Kostenfaktor oder Zeitkostenfaktor. Und
Ja, muss man
ich kenne
abwägen.
auch Freelancer, die dann, ja, die müssen jede Münze doppelt umdrehen, oder wie sagt man, ne? Also, weil die einfach in einem anderen Geschäftsfeld arbeiten, wo tatsächlich auch weniger Geld umgesetzt wird, beziehungsweise die Kunden dann nicht bereit sind, das Geld zu zahlen, was es eigentlich wert ist. Und das finde ich auch immer noch schwierig, muss ich sagen. So, da fehlt noch ganz viel Aufklärungsarbeit. Auch im Designbereich ist es auch nicht einfach, ne? Da gibt es ja auch viele, viele Missverständnisse. Keine Ahnung, ich sage jetzt mal das blöde Beispiel, hier mal doch mal mit Photoshop. Vielleicht auch schon mal gehört, ne? Mal doch mal ein Logo. Das ist halt, also wenn man wirklich weiß und Aufklärungsarbeit betreibt, was da alles hintersteckt und warum man das eigentlich kann, dann funktioniert das. Aber wie gesagt, viele Kunden, weiß ich einfach aus Erfahrung, die haben das Verständnis eben noch nicht. Da muss man dann immer erklären, genau.
Ich nehme mal an, dass du nicht betroffen bist von der Corona-Situation in deinem Job, oder? Oder wenn nur minimal?
Nee, also eigentlich nicht, eigentlich gar nicht. Ich müsste jetzt kurz überlegen, ob es irgendwo mal einen Fall gab, der sich explizit auf Corona irgendwie beschränkt hat. Also ich weiß, das auch vom Kollegen, der ist auch Freelancer, der ist aber Texter. Und der hatte mir irgendwie die Auskunft gegeben, weil der viel mit Agenturen zusammenarbeitet, dass jetzt in Corona-Zeiten einen kompletten Freelancer-Stopp gab. Also die, jetzt wahrscheinlich auch nicht alle Agenturen, aber so mit denen er zusammengearbeitet hat, die haben alle die Schotten quasi dicht gemacht und haben erstmal gesagt, wir müssen es jetzt intern regeln, weil die Anfragen von deren Kunden, wie gesagt, ausgeblieben sind. Und deswegen haben die alle externen Ressourcen dann abgekapselt. Aber jetzt so langsam öffnen die Schotten wieder und ich glaube, es geht auch jetzt wieder weiter. Je nachdem, wie sich die Situation natürlich entwickelt. Aber ich selbst habe eigentlich gefühlt jetzt gar keine Einträchtigung davon gehabt. Nee.
Was hältst du von der Mehrwertsteuersenkung?
Da bin ich zu wenig zahlenaffin oder Analyst, dass ich bewerten könnte, ob das der Gesellschaft, der Bundesrepublik irgendwie was bringt. Klar, es hat es eine
Ja.
Auswirkung, aber nee, also da redest du, glaube ich, wirklich mit dem Falschen. Da habe ich erstens gar keine Meinung zu. Ich finde es irgendwie natürlich gut,
Okay.
dass die Regierung versucht, was zu machen. Ob das die richtige Stellschraube ist, kann ich wirklich nicht sagen.
Nee, aber finde ich gut, wenn du sagst, du hast da sowieso keinen Überblick, dass du nichts einfach was dazu sagst. Das ist nämlich meistens bei viel, also häufig der Impuls bei Leuten, wenn sie keine Ahnung von irgendwas haben, trotzdem irgendwas zu sagen. Finde ich gut. Also ich frage das aktuell nur ab und zu mal, habe mir gedacht, das wäre vielleicht was, was man mal diskutieren könnte, weil ich bin mir auch ehrlicherweise sehr unsicher, ob ich das gut finde oder ob ich das sinnvoll finde. Ich meine, wir mit Goodlands müssen da jetzt Anpassungen machen. Buchhaltungstool, klar, muss man dahingehend dann wieder möglich machen, dass das geht, dass man da 16% einbauen kann und so.
Suchen ersetzen,
Andererseits für
oder?
die Freelancer, ja, so leicht
Ja,
ist es leider
nee,
nicht,
klar.
weil du Umsatzsteuervoranmeldung noch andere Felder hast und so und Rechnungserstellung, interne Buchhaltung ist halt alles ein bisschen, aber
Nee, also
ja,
ich
passt
kann da
schon.
wirklich nicht, ich weiß nicht, was es für Auswirkungen haben soll. Da gibt es wahrscheinlich schlaue Köpfe aus Wirtschaftsberatungen und die Regierung da beraten haben, was es für Stellknöpfe irgendwie gibt und was es für Auswirkungen haben könnte. Das ist natürlich auch so ein, ja, so ein Thema, wie reagiert die Bevölkerung darauf? Es ist mit Sicherheit, und das will ich auch nicht irgendwie bewerten, aber es ist mit Sicherheit auch ein Wahlkampfthema. Wie
Ja.
geht die Regierung mit so einer Situation um, ne? Aber wie gesagt, kein Experte, gar nicht. Cool.
Okay, dann lassen wir das Thema bleiben. Ich bin auch kein Experte, wie ich nur gesagt habe. Ich habe so natürlich eine Meinung dazu, weil auch betroffen und so, aber ich überblicke nicht alle Dinge, die damit, ob das absolut sinnvoll ist oder nicht. Ich habe nur viel gelesen und
Ja.
meine inzwischen zu denken, also ich denke auf jeden Fall inzwischen, dass es so bedingt sinnvoll ist.
Ja,
Ja.
wie gesagt, ja.
Lass uns über was anderes sprechen. Lass uns nochmal darüber sprechen, was für dich Qualitäten sind, die du glaubst, die deine Kunden an dir schätzen und was du vielleicht auch als Qualität für Freelancer sagen würdest. Was sind so Dinge, die einen guten Freelancer ausmachen?
Also, wenn ich es irgendwie ordnen müsste, an allererster Stelle Transparenz. Also offen, Transparenz beinhaltet dann Kommunikation mit dem Kunden. Einfach offen mit dem Kunden sein, was geht, was nicht geht, was man leisten kann, was man nicht leisten kann, weil alles andere würde irgendwann an irgendeiner Stelle auffallen. Und das wiederum würde das Vertrauen in mich, aber auch in den Kunden sozusagen stören. Und ich glaube, das ist das allererste, was man irgendwie sich ranschaffen muss. Also ehrlich zu sich selbst zu sein und aber auch Wissen über die Fähigkeiten, die man hat, natürlich. Also was für Skills bringe ich überhaupt mit? Was kann ich anbieten? Und wie selbstsicher kann ich dem Kunden das auch verkaufen? Ne? Also ich habe da auch früher ganz große Probleme gehabt. Ich wusste zwar irgendwie, dass ich hier diese und jene Programme bedienen kann. Ich weiß auch, ja, wie man damit umgeht. Aber letzten Endes gehört da viel mehr dazu. Also es gehört einfach dazu, dass man dem Kunden das Vertrauen gibt, dass man das also in dem, was man macht, einfach gut ist und dass der Kunde das Problem gelöst bekommt, was er denn hat. Und ich hatte eben noch ein Telefonat mit einem ja, einem Agenturinhaber und da ging es dann auch darum, wie man eigentlich Kundenbindungen schafft, ne? Also wie schafft man es wirklich zu beraten und nicht irgendwie um Teufel komm raus den Auftrag zu bekommen, sondern man kriegt viel mehr dabei raus, wenn man, ja, wenn man einfach versucht, das Problem zu finden, was der Kunde wirklich hat und dann eine Lösung bereithält. Aber die muss nicht unbedingt das sein, was der Kunde sich ursprünglich erhofft hat, was es sein könnte. Und ich glaube, das ist eine ganz große Sache. Die zweite Sache ist, ja, vielleicht auch zeitlich, also dass man Deadlines einhält. Das habe ich jetzt immer wieder gehört, dass Leute damit Probleme hatten mit anderen Freelancern, dass sie irgendwie ja, ihre Deadlines nicht einhalten wollten oder nicht erreichbar waren, wenn es mal irgendwie eine Frage gibt. Also das ist halt auch ein großes Thema. Man muss einfach, wenn man irgendwie was anbietet und sagt, es ist zu dem und dem Zeitpunkt fertig, dann sollte es dann auch fertig sein.
Verlässlichkeit eigentlich dann, ne?
Genau, verlässlich. Also man muss einfach verlässlich sein. Und ja, wie war die Frage nochmal?
Ja, es ist so, ich habe die auch richtig kompliziert und dreifach
Was
formuliert,
die
glaube ich.
Skills sind.
Also, was sind so Merkmale, Eigenschaften, die du erfolgreichen, guten Freelancern zuweisen würdest? Ja,
Ich
aber passt ja, hast
würde
du ja
mir
genommen.
aber auch nicht anmaßen, dass ich jetzt erfolgreich und gut bin. Ich glaube, da bin ich noch nicht so, dass ich das selber von mir behaupten würde. Da
Ist ja auch subjektiv.
fehlen noch viele Sachen, das
Also.
weiß ich. Und ich versuche immer auch von anderen zu lernen, wie die es so machen. Aber letzten Endes ist es so ein Gefüge. Und Harald Lesch, kennst du vielleicht, der sagt, man irrt sich ja im Vor. Das heißt, man weiß am Anfang nicht so viel. Und im Laufe der Zeit weiß man immer mehr und am Ende weiß man wahrscheinlich ganz viel, aber das muss nicht unbedingt alles richtig sein. Also vielleicht gibt es auch Freelancer, die mit sowas komplett anders umgehen und auch damit Erfolg haben. Deswegen, ich glaube, es gibt nicht so eine richtige, ja, so ein Schema F, wo man sagt, hier, mach das und das und dann wirst du erfolgreich sein. Es kommt auch auf den Markt an. Also wenn ich jetzt Fotograf bin, weiß ich kenne mich da leider aus, weil mein Partner ist Fotograf. Und
Du kennst dich da leider aus.
ja, nein, was heißt, also er ist ein leidenschaftlich guter Fotograf, aber das Geschäftsfeld, ne, in dem man sich da bewegt, ist halt durch die ganzen Smartphones, durch, was weiß ich,
Ach so.
Clipsapparate, die es ja überall gibt, ist einfach die Qualitäten, die man als Freelancer dann mitbringt, die haben an der Stelle fast keine Bedeutung mehr. Es gibt sicherlich Fotografen, die erfolgreich arbeiten. Aber da geht es dann auch oftmals gar nicht darum, ob man jetzt verlässlich ist oder pünktlich, oder da geht es dann um andere Sachen, ob man wen kennt, der jemand kennt und so weiter. Aber in meinem Bereich, wo ich jetzt arbeite, habe ich die Erfahrung bislang zum Glück nicht gemacht. Und wie gesagt, ich fahre im Moment ganz gut mit dem, was ich mache und bin sehr zufrieden und nach wie vor, ich kann nur behaupten, ich lerne immer jeden Tag dazu, auch wie man eben mit Kunden kommuniziert. Und ja, das ist eine sehr witzige Sache.
Ist ein Minenfeld.
Ein Minenfeld, genau. Ja,
Gute
natürlich, ja, also
Kombination,
ich erwische mich dann auch manchmal, dass ich irgendwie jetzt was hätte sagen wollen, was vielleicht ganz, ganz schlimm geworden wäre. Und dann bin ich sehr froh, dass ich es nicht
ja.
gesagt habe, ne? Aber ja, man lernt dazu. Es gab auch schon Sachen, wo ich dachte, oh, scheiße, das habe ich jetzt total verbockt. Aber letzten Endes ist es dann, ja, was ist passiert? Irgendwie hat sich vielleicht Kunde XY aufgeregt. Und dann suche ich aber, soweit es geht, irgendwie die Kommunikation und versuche das relativ schnell zu klären. Also ich hasse es, wenn einfach Sachen liegen bleiben, wo der Kunde irgendwie angespannt ist oder irgendwie unzufrieden ist. Und ich versuche
Ja.
es relativ schnell dann aus dem Weg zu räumen. Meistens findet sich dann auch eine Lösung. Und dann war es irgendwie nur ein klitzekleines Problem, was aber gar nicht so visibel war am Anfang. Genau.
Du weißt vielleicht, was zum Schluss für eine Frage kommt im Podcast. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen. Ich frage nach deinem ultimativen Tipp für Freelancer. Also noch so eine tolle
Noch ein Tipp.
Weisheitfrage. Das hat auch nichts damit zu tun, dass du jetzt hier den quasi objektiv ultimativen Tipp raushauen musst. Es geht eher so darum, dass du deinen ultimativen Tipp raushaust. Also was hat für dich gut funktioniert?
Entschuldigung. Ich glaube, also das hat vielleicht auch gar nichts mit der Arbeit zu tun, aber selbst, ich glaube, für mich war der Punkt, an dem ich gesagt habe, ich werde jetzt Freelancer, der hat sich ergeben. Und der war ein Jahr später noch gar nicht da. Da habe ich das nicht gefühlt. Das klingt irgendwie blöd, aber das Bauchgefühl war einfach nicht da. Und ich glaube, wenn man den Punkt irgendwie hat, wo man denkt, ja, jetzt ist man bereit, dann sollte man auch gehen und nicht nochmal abwägen, was könnte, hätte, wäre sein, ne? Also, sondern einfach wirklich eine Entscheidung treffen und die auch nicht bereuen. Weil bereuen kann man es, wenn man es vielleicht mal eine Zeit lang ausprobiert hat. Aber ich kann eigentlich jedem, der in dem Feld, wo ich mich jetzt gerade bewege, kann ich eigentlich nur raten, es auszuprobieren. Nein, das sage ich jetzt nicht. Also es wird nicht schief gehen, aber ich sage, probiert es aus. Es macht Spaß. Und Spaß ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache dabei. Und die Freiheit, die ich im Moment in meinem Leben habe, muss ich auch ehrlich sagen, hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht. Jedenfalls in meinem Arbeitsleben noch nicht. Nee.
Ja. Ja, perfektes Schlusswort eigentlich. Ich meine, es ist immer gut, wenn der Freelancer-Podcast damit endet, dass darüber gesprochen wird, was die positiven Aspekte dieses Berufswegs sind. Es gibt natürlich auch Nachteile, aber die werden ja auch zu Genüge hier besprochen. Insofern, ich kann es nur unterschreiben und finde es einen guten Tipp. Also es ist im Prinzip das, was sich hier immer wieder so echot, weil fast jeder eine ähnliche Sache sagt, nämlich, dass man machen soll, dass man sich eben nicht so sehr auf irgendwas bereuen oder sowas konzentrieren sollte, sondern einfach sieht, dass man diesen Impuls hat und diesem Impuls nachgeht und dann schaut, wie man das gut hinbekommt. Also man muss das ja nicht so aus dem Affekt heraus quasi starten, sondern man kann es ja wie du erstmal
Wachsen lassen.
nebenberuflich.
Man muss den Gedanken in
Ja.
sich wachsen lassen und wenn er gereift ist, dann sollte man ihn packen und umsetzen.
Genau, und das muss es ja nicht gleich in Vollzeit sein, sondern man kann ja einfach sagen, wenn man jetzt was tun will,
Genau.
dann sagt man, macht man jetzt einen Termin mit seinem Chef oder seinem Vorgesetzten und fragt an, ob eine Teilzeitarbeit oder also erstmal muss man auch fragen, ob eine nebenberufliche Selbstständigkeit
Klar.
überhaupt erlaubt ist, weil das muss man,
Genau.
ne, abklären. Und wenn man das quasi nach Feierabend machen möchte oder man sagt, wie du, man macht's Teilzeit, dann kann man ja auch das anfragen, ob das eine Option ist. Und oft, wenn die Unternehmen euch halten wollen, dann machen sie das.
Ja, ich hatte jetzt noch ein ganz gutes Beispiel im Kopf. Das hatte ich die Tage auf Instagram gesehen. Auch bei einem Freelancer, der hatte dann geschrieben, was die Bedenken der Leute bei dem Vorgehen ist, wenn man sich selbstständig macht, weil die meisten Bedenken sind ja einfach die, okay, wie sicher ist es, dass ich Arbeit finde oder dass ich arbeiten kann, im Gegensatz zu der festen Stelle, die ich gerade habe. Und das fand ich ganz klug. Er hatte dann geschrieben, eigentlich ist die feste Stelle viel, viel unsicherer, weil wenn du als Freelancer arbeitest und ein Netzwerk hast von verschiedenen Kunden, die immer wieder auf dich zukommen, wenn einer wegfällt, dann macht das gar nichts. Dann findest du an anderer Stelle wieder einen. Aber wenn
Ja, schöner
deine feste
Gedanke.
Stelle quasi wegbricht, dann hast du erstmal gar nichts.
Das stimmt. Also ist ja wirklich was Wahres dran. Du bist viel unabhängiger von Faktoren wie ja, Insolvenz zum Beispiel. Wenn eine Firma insolvent geht,
Genau.
dann ist das so. Aber dann hast du vielleicht noch drei, vier andere Kunden, die dich tragen.
Genau. Ja.
Auch umso wichtiger, dass man sich eben nicht nur auf einen Kunden, also nicht nur aus Scheinselbstständigkeitsgründen natürlich wichtig, sondern auch aus, ja. Was passiert, wenn der weg ist? Dann habt ihr nichts mehr.
Da hilft nur offen
Aber
bleiben und sich
ja.
nicht verschließen. Genau.
Sich nicht so sehr auf eine Sache einschwören, ist eigentlich immer gut.
Ja. Ja.
Okay. Dominik, magst du, also erstmal vielen Dank, dass du hier warst und so ausführlich über deinen Alltag erzählt hast und danke fürs Gespräch.
Ich danke genauso und ich finde es toll, was du machst. Ich höre den Podcast sehr gerne und empfehle ihn auch gerne weiter.
Danke dir. Magst du noch mal sagen, wo meine Hörer dich finden und wenn sie mit dir arbeiten wollen, wo sie dich da erreichen?
Jetzt müsste ich meine Website nennen, aber mein Name ist so schwierig. Einfach Dominik Rath. Du hast es ja wahrscheinlich irgendwo notiert. Dominik Rath zusammengeschrieben,
Ja, ist in den Shownotes.
.com. Genau. Das ist zumindest meine Website.
Okay, wie immer könnt ihr einfach in die Shownotes gehen und da auf die Links klicken. Also müsst nichts eingeben, einfach gucken, wo auch immer ihr das gerade hört. Da gibt es irgendwo eine Möglichkeit. Beschreibung, Shownotes, keine Ahnung. Da mal draufklicken und da findet ihr die gesamten Links. Neben Dominiks Links auch den Link zu unserem Stundensatzrechner, wenn ihr den mir vielleicht mal ausrechnen wollt. Der ist da unter anderem auch verlinkt. Und zu unserer Facebook-Community. Darüber ist Dominik ja auch in den Podcast gekommen. Da habe ich vor einer Weile immer einen Aufruf gestartet. Und ja, wenn ihr da gerne teilnehmen wollt und euch mit über 6000 Freelancern austauschen wollt, dann gerne da beitreten oder in unserem Slack-Workspace beitreten. Auch der Link ist in den Shownotes, wenn ihr Facebook nicht mögt oder so, warum auch immer. Was ihr nicht solltet, weil das ist für berufliche Zwecke wirklich nicht zu unterschätzen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
Vielen Dank fürs Hören. Hast du Feedback zur Show? Dann erreichst du uns unter mail@freelancer-podcast.de oder auf Instagram unter @freelancerpodcast.